Hallo, willkommen zur Heise Show. Heute ist der 2. März 2023 und wir sprechen über Ubuntu und was da gerade so alles los ist. Aber erstmal kommt der Sponsor.
Werbung. Du suchst vielfältige und anspruchsvolle IT-Projekte? Dann komm zu CGI, einem der weltweit größten Anbieter für IT und Business Consulting. Wo auch immer in Wirtschaft und Verwaltung Neues passiert, bei CGI kannst du live mit dabei sein. Nutze deine Skills, um die Zukunft mitzugestalten. Alle Infos auf unserer Karriereseite unter www.cgi.com/de.
So, da sind wir. Mein Name ist Martin Holland. Ich sitze eigentlich im Newsroom von Heise Online. Der ist aber bei mir heute im Homeoffice. Und ich habe mit mir hier Kevan Tuonekaboni. Hallo, Kevan.
Hallo. Oh.
Ja, als Uplink musst du überlegen. Heute bin ich der Moderator. Heute sage ich willkommen. Kevan ist ja im Uplink öfter zu sehen. Und heute erzählt uns Kevan aber etwas über, ich sag mal, Irritationen bei Ubuntu. Da ist ein bisschen was los. Da gibt es ein paar Sachen, die sind neu, ein paar, die sind gar nicht so neu, aber die sorgen aktuell für Aufregung. Da haben wir gesagt, komm, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Genau, und bevor wir loslegen, natürlich immer gleich der Hinweis, wenn ihr Fragen habt an Kevan, packt sie schön in die Chats. Wir gucken da rein hier, YouTube, Twitch, an mich auch, aber ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung. Meine Ubuntu-Erfahrung ist schon eine Weile her. Genau, Kevan, vielleicht willst du erstmal. Ja, wir haben tatsächlich so ein paar, wir haben ein paar Sachen insgesamt, die wir besprechen können, wo wir weiter. Vielleicht kannst du erstmal, wollen wir erstmal anfangen, dass du erzählst, was da los ist? Oder ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir wissen, was der aktuelle Anlass ist, oder?
Genau, also ein aktueller Anlass ist ja eben Ubuntu Pro und die Frage, wer kriegt welche Updates? Also Ubuntu ist ja eine der bekanntesten Linux-Distributionen. Und da gibt es ja immer diese LTS-Varianten, die kommen alle 2 Jahre, also zum Beispiel letztes Jahr im April 2204 LTS. Also, und LTS steht für Long-Term Support. Da verspricht Ubuntu bzw. die Firma dahinter, Canonical, 5 Jahre Updates. Ja, und da gibt es aber so ein kleines Missverständnis, nämlich das, was sie tatsächlich versprechen, das kann man auch nachlesen, aber vielen Leuten ist das anscheinend nicht bewusst. Es gibt die Updates für die Paketquelle Main. Ja, es gibt also verschiedene Paketquellen, wo die Software gelagert ist und dann, wenn man was installiert oder aktualisiert, dann holt mein Ubuntu das dann sozusagen von den Ubuntu-Servern entweder aus der Paketquelle Main oder es gibt zum Beispiel auch die Paketquelle Universe. Und in dieser Paketquelle Main, da sind so, Ubuntu sagt selber, so 2400 Pakete drin. Es kommt auch ein bisschen auf die Zählweise an. Zählt man jetzt wirklich die Pakete, die ich installiere, oder die Quellpakete, also die Quelltextpakete? Es ist sogar ein bisschen mehr als 2400. Ich habe mal nachgeguckt. Und da ist aber wirklich nur die Basissoftware drin. Da ist das, was wirklich so Ubuntu sich darum kümmert oder Canonical, und viele populäre Programme, also selbst sowas wie Docker kommt halt aus Universe, ne, wenn man es nicht gleich von Docker holt. Ne? Und auch andere Programme, zum Beispiel komplett KDE, alle Desktop-Umgebungen, die nicht GNOME sind, die kommen alle aus Universe. Ja, und da sagt halt Ubuntu mal, also hier kümmert sich die Community darum. Ja, und mal steht da auch, ja, Best Effort nach Möglichkeit. Ich finde, auf Deutsch kann man das gar nicht, dieses Best Effort, so gut übersetzen. Ne? So, wenn wir es schaffen, ne, dann liefern wir auch als Ubuntu oder Canonical Updates für Universe.
Ja. Genau, weil vielleicht kann man erstmal, also eine Sache, die mir da dann immer noch einfällt, also Ubuntu ist halt deswegen so ein bisschen auch, sagen wir mal, prominenter, weil es oft für Leute, die sich Linux mal angucken wollen oder auch umsteigen wollen, so oft der erste Einstiegspunkt ist. Also das ist halt eins der, ich sage jetzt mal, einsteigerfreundlichste, oder das, was halt oft die, worauf Leute als erstes stoßen. Und dieses LTS geht halt, also wahrscheinlich kommt man da gleich als nächstes drauf, weil man halt denkt, dann habe ich ein System, was irgendwie 5 Jahre aktuell gehalten wird. So würde ich es verstehen. Und du hast ja gerade gesagt, dass es halt nicht so einfach ist. Und jetzt aber erstmal nur noch mal zur Klarstellung. Also diese Updates, da geht es halt nicht nur um, also Betriebssystem-Updates. Wenn man von Windows kommt, würde man denken, okay, wie lange bekomme ich jetzt Updates für mein Betriebssystem, sondern wirklich auch für die Software, die da drauf läuft. Das ist ja ein bisschen anders als bei, also Windows hat man nicht, dass man sagt, wie lange wird mein Thunderbird aktualisiert. Da hat Windows gar nichts mit zu tun. Bei Linux läuft es halt ein bisschen anders.
Das ist ja die große Stärke. Ne? Yeah, ich muss nicht da mich darum kümmern. Also unter Windows, wenn ich es mal benutzen musste, da hat mich das ja genervt. Da hat dann das Programm wollte ein Update. Ja, und das ist ja die Stärke tatsächlich an Linux, bei allen Schwächen, die es auch gibt. Aber die Stärke ist ja, ich kriege die Updates alle irgendwie aus einer Hand. Zumindest nach diesem klassischen Distributionsmodell. Ne? Also ich installiere mir über den Ubuntu-Paketmanager Thunderbird, dann kommen auch die Thunderbird-Updates von den Ubuntu-Servern. Und so geht das halt für alle Programme, die ich halt eben da installiere. Und das war halt auch bisher so. Und dann gibt es halt eben unterschiedliche Distributionen, haben halt unterschiedliche Supportversprechen. Ne? Und Updates meint in erster Linie erstmal Sicherheitsupdates, ja, oder Updates, die sehr starke Bugs beheben, also wo ich sonst die Software wirklich nicht gut benutzen kann. Da sind zum Beispiel Distributionen wie Ubuntu und Debian, wovon ja Ubuntu abgeleitet ist, da etwas konservativer, und die sagen halt, wenn halt jetzt eine Version rauskommt, dann ist das halt die Version, und wir liefern da jetzt nicht, wenn jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, Thunderbird 200 rauskommt, und dann liefern wir das jetzt nicht nach, ne, so, sondern das bleibt halt auf der Version wie beim Release, aber wir liefern halt Sicherheitsupdates nach, ja, und grobe Bugs. Und dann gibt es aber zusätzlich, wenn man möchte, gibt es dann zum Beispiel diese Backports oder Updates, wo man dann auch Funktionsupdates bekommen kann. Aber bleiben wir mal bei diesen Sicherheitsupdates. Mm, yeah. Da ist man jetzt davon ausgegangen, okay, ich kriege jetzt hier bei Ubuntu 5 Jahre, aber wie gesagt, nur für Main, und für Universe gab es dann trotzdem Sicherheitsupdates, aber halt man konnte sich nicht darauf verlassen. Man kann auch auf der Ubuntu-Webseite oder in dem Tracker da nachgucken, da sieht man auch, wo vielleicht noch was nicht gefixt ist in der älteren Ubuntu-Version. Und jetzt hat halt vor 3 Jahren, also da war ich in einem Videocall, wo Mark Shuttleworth, der Canonical-Chef und Ubuntu-Gründer, so dann erzählte, jetzt machen wir da aus diesen 5 Jahren, machen wir 10 Jahre, weil das ist das, was halt auch Red Hat verspricht, 10 Jahre. Mhm. Für das Kern Red Hat versprechen sie da Support, dass sie halt Bugs fixen und Sicherheitsupdates liefern und so. Und sie haben halt gesagt, wir wollen das auch noch auf Universe ausweiten. Ne? Also das Supportversprechen von der Firma Canonical und den Ubuntu-Mitarbeitern, die festangestellt sind, oder ich weiß nicht, welche Struktur, aber die hat sozusagen Geld dafür bekommen, dass sie für Ubuntu arbeiten. Die kümmern sich, werden sich dann auch, das hat er 2020 gesagt, habe ich auch in der CT damals geschrieben, ne? Die werden sich auch um Universe-Updates kümmern. Das ist aber jetzt erst quasi relevant geworden, weil 18.04, also 2018, das Ubuntu 18.04, da läuft ja jetzt halt dieses Jahr quasi, enden diese 5 Jahre, und dann hat das jetzt ein bisschen mehr Fleisch bekommen, und die haben jetzt dieses Support-Programm, was sie früher Ubuntu Adventures genannt haben, haben sie jetzt umbenannt in Ubuntu Pro, und da kann man dann halt für ordentlich Dollars halt eben Support einkaufen, und Privatleute können aber 5 Geräte oder nicht nur Privatleute, also bis zu 5 Geräten kann man kostenlos damit verwenden, und wenn man mehr als 5 Geräte, dann muss man halt dort sich halt so einen Supportvertrag abschließen. Und das ist alles auch völlig unproblematisch, und jetzt sitze ich aber an meinem Ubuntu-Rechner, ja, der ganz aktuellen 22.04, also die LTS-Variante, und rufe im Terminal auf update, der sucht nach Updates, upgrade, und dann sagt er mir, ja, dein System ist aktuell, oder ich kann die und die Software installieren, dann ist es aktuell. Und übrigens gibt es noch hier diese 10 Pakete, für die gibt es Sicherheitsupdates, aber Edgy Badgy, die bekommst du nur, wenn du halt diese Ubuntu Pro abonniert hast, beziehungsweise einen speziellen Tarif da drin. Ne? Das ist so ein bisschen wie hier beim ÖPNV, also da gibt es dann auch diesen und jenen, ne? So. Und das ist halt. Und dann haben halt Leute auf Reddit und in Ubuntu-Foren halt geschrieben, so, hä, wieso kriege ich jetzt auf dem Terminal bei so einem unschuldigen Tool wie apt, mit dem ich immer irgendwie nach dem Updates gesucht habe, plötzlich angezeigt, dass Werbung, also quasi Werbung für Ubuntu Pro. Und ein kleiner Fun Fact, ja, die haben das sogar antizipiert, ne, dass das für so ein bisschen Kontroverse sorgen wird, weil da war so eine Nachricht, dass halt, ja, hier, wir haben was geändert an apt, das könnte für ein bisschen Diskussion bei Reddit/Linux sorgen, und mit den und den Befehlen kann man das halt abschalten. Also man kann diese Meldung, wenn man nicht jedes Mal aufs Butterbrot geschmiert haben bekommen will, welche Sicherheitsupdates man nicht bekommt, dann kann man das auch abschalten. Und da sind halt Leute verärgert und ich habe halt Ubuntu angeschrieben und die haben mir gesagt, ey, es ändert sich nichts. Bisher war es auch so, es gab halt nur Updates und Sicherheitsupdates für Main, das haben wir garantiert, das haben wir geliefert. Und für Universe kümmerte sich die Community bisher darum, das wird sie auch weiterhin tun. Aber wir bieten unseren zahlenden Kunden zusätzlich an, auch für Universe quasi wir als Canonical Sicherheitsupdates zu erarbeiten, zusammen mit den Softwareprojekten upstream, also zum Beispiel zusammen mit Mozilla oder anderen Entwicklern. Und das kostet halt Geld und dafür bezahlen halt unsere zahlenden Kunden denen bieten wir das halt an. Und wer und bis zu 5 Rechnern können das auch andere Leute kostenlos verwenden.
Das heißt, kurz zusammengefasst, dass Canonical Teil dieser Community quasi geworden ist. Also es gilt, dadurch suchen sie sich aus, welche dieser Updates, also für welche dann in dieses Abo-Programm reinkommen, oder? Also es ist jetzt nichts, wo nur Mozilla dran arbeitet an einem Update, oder wie muss ich mir das, wonach werden die ausgesucht?
Das so wie ich das, wie ich Ubuntu oder den Canonical-Mitarbeiter verstanden habe, der dafür zuständig ist, werden sie natürlich das priorisieren, was für ihre Kunden wichtig ist, und werden dann mit dem jeweiligen Projekt oder Hersteller, sage ich jetzt mal, oder Entwicklerteam zusammenarbeiten. Das ist das, was sie mir geschrieben haben. Wir werden dann ein Patch erstellen für Upstream, für die allerneueste Version. Und das ist dann auch Open Source und verfügbar. Und das, was sie dann halt machen, sozusagen, was sie sozusagen verkaufen, ist die Dienstleistung, diesen Patch rückzuportieren auf Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04. Ja, so. Und wenn ich das abonniert habe, ich kann es ja auch kostenlos abonnieren bis zu 5 Rechnern, dann kann ich mir auch die Quellen runterziehen und gucken, was haben die gemacht. Und wenn halt jetzt jemand aus der Ubuntu Community hingeht und sagt, ich bereite das so auf, dass es halt eben dann in Universe einfließt, dann steht da auch dem nichts entgegen, haben die gesagt. Ne? Es werden wir auch weiterhin über die bekannten Kanäle Universe Updates und Universe Security Updates da Updates ausgeliefert. Und ich habe auch nachgeguckt, also jetzt nicht gestern, aber als ich dazu recherchiert habe, da kamen auch zig Pakete, wurden aktualisiert in Universe, über die klassischen Kanäle von der Community bereitgestellt und nicht über Ubuntu Pro oder ESM-Apps, wie das heißt, Expanded Security Maintained.
Also das heißt, wenn da jetzt ein Softwarehersteller seine Updates auf diesen Universe-Channel stellt und Ubuntu da nicht mitprogrammiert hat, sei jetzt mal, dann kommt auch nicht dieser Hinweis, also dann braucht man auch nicht dieses Pro-Abo, jetzt nur kurz als dieses eine spezielle Update dann.
Genau, also es gibt weiterhin Updates, so wie man es gewohnt ist über Universe. Ich habe es bisher nicht beobachtet, dass das jetzt irgendwie so eingebrochen ist. Könnte ich jetzt nochmal nachgucken.
Okay, ich habe gleich noch eine andere Frage, bevor wir hier auch jetzt schon die ersten aus dem Publikum haben. Und zwar, du hast das ja gesagt, also es gilt für diese LTS-Variante, also Long-Term Support, wo Ubuntu sagt, wir unterstützen das für 5, jetzt 10. Also sind das jetzt immer 10 Jahre? Da muss ich mich ja auch umgewöhnen. Ich habe mir diese 5
Jahre. Also 5 Jahre Support für Main, also kostenlos. Ne? Mhm. Also nochmal von vorne angefangen. Also für die Paketquelle Main gibt es 5 Jahre Updates und Sicherheitsupdates für LTS-Versionen, ja. Und nochmal 5 Jahre extra, wenn man Ubuntu Pro abonniert hat.
Ah, jetzt so. Habe ich es, okay.
Und, und da ist es dann halt auch, da gibt es dann quasi einen Tarif, der ist halt günstiger und da gibt es das quasi nur für Main, ne, so, dann das, was ich sozusagen vorher kostenlos hatte, geht dann nochmal 5 Jahre extra. Und wenn ich noch mehr bezahle, dann auch die ersten 5 Jahre auch für Universe und die zweiten 5 Jahre dann auch für Main und Universe. Ja.
So. Du hattest aber gesagt, dass du diesen Hinweis auch unter der aktuellen Version gesehen hast. Also, aber deswegen nur kurz als Nachfrage. Also, wenn ich jetzt nun LTS Ubuntu habe und das update ein Jahr später, was wahrscheinlich nicht der Sinn ist von der LTS-Version, deswegen bucht man
die ja dann. Doch, das ist der Sinn. Genau. Also ich muss mal gestehen, also vielleicht
gehen wir mal einen
Schritt zurück. Ne? Ja, also es gibt so zwei grobe Strömungen bei Linux-Distributionen. Die einen sagen immer top aktuell, ja, zum Beispiel Arch Linux mit einem Rolling Release, wo ich jedes Mal, wenn die was neu machen, das sozusagen bekomme. Da gibt es gar nicht diese Abschnitte so. Und Fedora macht das dann zum Beispiel jedes halbe Jahr und die versprechen dann immer 9 Monate Updates. Ne? So, das heißt, man soll da immer die neueste Fedora-Version installieren. So. Und für Ubuntu ist es dann so, dass es dann für diese LTS-Version alle 2 Jahre zwar ein neues Upgrade gibt, ne? Wo ich dann quasi auf eine ganz neue Version wechseln kann. Aber ich kann halt 5 Jahre lang kriege ich Updates und ich kann. Und das ist natürlich der Sinn, ne? Dass die Software aktuell ist, dass Sicherheitslücken geschlossen werden, dass ich ein sicheres, stabiles System habe. Und die Idee dahinter ist, dass dann aber sich nichts ändert und aus der Angst, dass neue Programmversionen mit neuen Funktionsupdates, also mit neuen Features, neue Bugs liefern. Das ist so die Idee. Das ist auch umstritten, ob das wirklich so ist oder ob es doch nicht viel zu schwierig ist, für so Uralt-Versionen von Debian Old Stable halt irgendwie Sicherheitsupdates auszuliefern. Ne? Und ob jetzt wirklich ein System, was sich halt verändert, instabiler ist, das ist, geht da auch manchmal eher so darum, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich verkaufe jetzt als Firma, ich programmiere da was, mache so ein System, irgendwie zum Beispiel jetzt so einen Server für Arztpraxen, sage ich jetzt mal, oder so, das war ja letztens ein Thema, ne? Und dann weiß ich halt, meine Software, ich muss die nicht ständig ändern und anpassen, sondern die läuft da 5 oder 10 Jahre da drauf. Darum geht es, ne, so. Und ich selber war zum Beispiel jemand, also zum Beispiel meine Kollegin Liane steht ja total auf Arch, ne, so, und mich macht das, muss ich zugeben, ja, mich macht das nervös, ne, irgendwie jeden Tag irgendwelche Updates und so. Und ich fand's, hab dann zum Beispiel auf einem Arbeitsrechner quasi, habe ich immer LTS verwendet und habe gesagt, okay, das ist zwar nicht immer das Neueste, aber dann habe ich da irgendwie alle 2 Jahre mache ich ein großes Upgrade, ne, so wechsel die Version, aber dazwischen kriege ich halt immer wieder Updates für die Software, die ich verwende und dann bin ich glücklich. Mittlerweile denke ich auch, dass dieser, bin ich schon zumindest so weit geläutert, dass ich diesen Fedora-Ansatz jetzt mit so alle 6 Monaten ganz akzeptabel finde, vor allem, weil gerade bei GNOME viel passiert und ich dann denke so, ich habe immer noch dieses hässliche alte und ich will die neuen Versionen haben. Deswegen habe ich auf meinem Arbeitsrechner, habe ich da auch eine neue Version, auf Testrechnern hatte ich natürlich sowieso immer alle die neuesten Versionen und diverse Disruptionen.
Ich kann auch, weil du das so schön im Hintergrund drapiert hast, natürlich darauf hinweisen, ihr habt für die CT mal den Linux-Netzplan gemacht. Für manche Sachen, die du hier erzählst, wenn man da überlegt, was für einen selbst das Sinnvollste ist, ist der immer noch sehr passend. Ich kann das bestätigen, weil ich neulich dann auch mal geguckt habe, was ich mir suche, wo man den abfährt und sagt, an welcher Kreuzung will ich links und rechts und sein eigenes Linux findet. Aber das war nur die Werbung. Jetzt kurz die steht's ct.de/Linuxplan. Sehr gut, hast du gleich alles hier ein. Genau, weil jetzt kommen ein paar Fragen. Also erstmal war vorhin, Ligi hatte schon gefragt, dass es ein Problem war, auf einem installierten System überhaupt erstmal rauszufinden, welche Pakete aus Main und welche aus Universe stammen. DPKG-L oder apt haben kaum weitergeholfen. Da kannst du jetzt gleich mal, gibt es da was, um das rauszufinden?
Ui, 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 ja, da habe ich auch ein bisschen, genau, also ich glaube, ich darf, erwischt mich gerade auf meinen Schluss, aber ich war auch erschrocken, wie schwierig das festzustellen ist, ich habe da auch ein bisschen geguckt und so, und ich glaube, Aptitude, das ist so ein alternativer Paketmanager, der kann das, glaube ich, anzeigen und Genau, das ist, vielleicht mache ich dazu mal nochmal einen
genau,
kleinen
wenn
Artikel und pack das. Ich habe da auf meinem Testrechner, habe ich da, muss ich mal in die History gucken, was ich eingegeben habe. Es war leider nicht so einfach, wie ich es mir erhofft habe, aber es geht, ja.
Aber es klingt natürlich danach, dass vor allem nach dem, was du erzählt hast, dass das nicht unhilfreich wäre.
Also was man halt machen kann, ich würde jetzt auch gleich nochmal den Link raussuchen, ist halt, man kann auf der Webseite von Ubuntu kann man halt nach Paketen suchen. Da gibt es so eine Paketsuche und dann sieht man, wo das Paket ist. Das ist so andersrum. Also irgendeine Software und dann gucke ich mal, ne, da kann man das ja relativ leicht feststellen. Und da sieht man auch zum Beispiel auch, welche Security-Version es gibt. Ja.
Okay, das ist doch schon mal eine Möglichkeit. Jetzt hat Umsteiger hat gefragt auf Twitch, weil du das vorhin gesagt hast, dieses Pro-Abo bekommt man, also warte jetzt, du machst mir mal die Links hier. Okay, dann kann ich packages.ubuntu.com. Achso, der wird vielleicht eingeblendet, genau. Du packst hier mal gleich die Links rein. Und zwar Umsteiger hatte gefragt, nochmal, dieses Pro-Abo, hast du gesagt, kann man für 5 Geräte kostenlos abschließen, machen, wie auch immer. Da kam jetzt die Frage von Umsteiger, wie das geprüft wird. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, aber vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen, die Frage.
Genau, also Ubuntu hat da halt irgendwelche Tools halt für programmiert, die das halt prüfen und vereinfacht gesagt läuft das halt so ab. Ich gehe auf ubuntu.com und mache da mir einen Account für Ubuntu One. Ich weiß nicht, ob das immer noch so heißt. Früher hieß das Ubuntu One. Heißt immer noch so. Also Login ubuntu.com und da mache ich mir einen Account. Den brauche ich auch zum Beispiel, um im Bug-Tracker Launchpad irgendwelche Sachen zu machen oder so. Und wenn ich da halt eingeloggt bin, dann kann ich dort mir so ein, ja, so ein Key erzeugen. Ne? Und der Key, den nehme ich dann und trage den halt in meinem System halt ein. Und dann weiß er, ich bin halt berechtigt und holt sich dann die Updates und dann funktioniert das und ich habe dann auch nochmal so ein bisschen geguckt, die Sache ist halt ich muss mich bei dem Webserver, also diese Pakete, ne, das sind ja auch erstmal ein stinknormale Webserver, die dann halt diese Depp-Pakete ausliefern und so und diese URLs, wer sich da ein bisschen mit Abt und TPKG auskennt, die haben so ein gewisses Schema, ich habe dann natürlich ausprobiert und dann sagt der Webserver, hey, du bist nicht authentifiziert. Also da passiert eine Authentifizierung, bevor dann halt die Pakete dann per HTTPS ausgeliefert werden. Ich glaube, so grob reicht das, ne? Aber ich nehme halt diesen API-Key oder diesen Berechtigungs-Key, das ist halt so ein Hash, der so ein bisschen länger ist und den trage ich mir im System ein, das ist da auch dann erklärt, und dann kann ich das mein System damit aktualisieren.
Okay. Ich habe jetzt noch, also erstmal kommen hier schon die direkten Terminal-Befehle in den Twitch-Kommentaren. Das lese ich nicht vor und bitte auch nicht einblenden. Das bringt ja sonst vielleicht alles durcheinander. Ich hatte eine andere Sache, was ich da interessant finde an der Geschichte, ist, dass durch diese Sache, zumindest kommt es mir so vor, lass mich gleich berichtigen, ein bisschen auch dieses Geschäftsmodell ein bisschen mehr in den Blick rückt. Oft, also ich würde jetzt mal als Linux nur so am Rande kennen da, wie man das halt so hat, wenn man hier im Newsroom bei Heise arbeitet, immer vielleicht so grob verstanden, dass die meisten Unternehmen, die mit Linux Geld verdienen, mit Linux-Distribution, die für Private quasi kostenlos anbieten, die können das dann irgendwie benutzen und das Geld verdienen sie mit Unternehmen, jetzt mal grob zusammengefasst. Und dass wahrscheinlich die Privaten dann gar nicht groß mit, also wenn ich jetzt einen Rechner zu Hause habe, gar nicht groß damit in Kontakt komme, dass Leute damit Geld verdienen und auch Geld dafür bezahlen müssen. Und jetzt aber durch dieses Update oder durch diesen Hinweis, den man ja ausblenden kann, wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen und vor allem auch allgemein mal, also wie das ins Geschäftsmodell, also weil vorhin die Frage kam, geht das jetzt eher in Richtung, wir wollen auch mit Privatleuten Geld verdienen oder ist das einfach nur?
Nee, ich glaube, das läuft, also offensichtlich nicht, weil man ja bis zu 5 Rechner das kostenlos verwenden kann. Ne? Die Sache ist, also zum Beispiel Red Hat ist ja da sehr erfolgreich seit Ewigkeiten mit. Ne? Da gibt es Red Hat Enterprise Linux, da habe ich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, da kriegt man ja nicht mal eine ISO, wenn man da nicht so einen Supportvertrag abschließt. Das ist ein bisschen übertrieben, aber die bieten halt Installationen an für Institutionen, für Firmen, die zertifizieren Hardware, die zertifizieren auch Anwendungen wie Datenbanken oder irgendwelche anderen Serversysteme. Und wenn ich dann halt, keine Ahnung, zum Beispiel eine Bank habe, ja, und dann will ich irgendeine Banken-Server-Software einkaufen, dann kann ich mir dann wegen dieser Zertifizierung dann sicher sein, die Software kann ich hier mit meinem Red Hat Enterprise Linux verwenden. Und da will natürlich halt auch Ubuntu hin seit zig Jahren. Und die waren, soweit ich weiß, da jetzt, also die nennen da, glaube ich, auch keine Zahlen, aber nicht so erfolgreich wie Red Hat. Mhm. Mit OpenStack waren sie da dann doch mal erfolgreicher. Und die suchen halt natürlich auch immer so nach einer Möglichkeit da. Und da ist und da war halt eben ein Manko, war zum Beispiel halt eben diese 5 Jahre versus 10 Jahre bei Red Hat. Ne? Wobei bei Red Hat muss man auch sagen, da gilt es auch nur für die Kernsoftware. Ne? So, mhm. Und ich habe das auch in den Tests, die ich jetzt seit ein paar Jahren jetzt für CT zu den LTS-Varianten mache, also da, wenn man sich den Desktop anguckt, ne, da sieht man, dass zum Beispiel bei Ubuntu Desktop da gar nicht so viel passiert. Und wenn man sich die Release-Notes durchliest oder die Pressemitteilung noch viel stärker, ja, da geht es um Cloud, da geht es um ganz andere Themen, Confidential Computing, Rechenzentren, teilweise auch diese Windows-Integration, ne? Also Ubuntu in diesem Windows-Subsystem for Linux, das heißt als Subsystem innerhalb von Windows. Das sind ganz andere Themen und ich finde so ein Vergleich, das ist so, das Desktop-Linux ist quasi so eine Art Methode, um sozusagen in den Nachrichten zu bleiben, bekannt zu sein, damit die Marke zu verbreiten, ne? Und deswegen gibt es das kostenlos, so ein bisschen so wie bei den Banken es vor ein paar Jahren das Girokonto kostenlos gab, das ist glaube ich jetzt auch nicht mehr immer so und die Banken ja natürlich wollten, ich schließe wieder mein Girokonto ab und kaufe dann irgendwelche Versicherungen oder Bausparverträge oder investiere oder irgendwelche Fondsparpläne oder was weiß ich was. Und damit haben sie das Geld verdient. Und so ist es halt auch bei diesem Desktop-Linux, ist es halt so, ich nehme halt Ubuntu Desktop, das ist bekannt. Und dann, wenn meine Firma irgendwie einen Server, dann ist vielleicht der Schritt nicht so weit, dann zu sagen, ich nehme Ubuntu Server statt irgendwie Debian vielleicht. Und bei Red Hat ist die Trennung ein bisschen klarer, weil da gibt es halt Fedora, was halt ganz stark von Red Hat getrieben wird, ja, so. Wobei das halt ein Projekt ist, ein Community-Projekt, aber da arbeiten halt auch viele bezahlte Red Hat-EntwicklerInnen da dran und da ist das von den Namen halt ein bisschen klarer getrennt, während halt bei Ubuntu das quasi nicht so offensichtlich getrennt ist, aber das Interesse liegt da auf jeden Fall in diesen Support-Verträgen und die User, die das kostenlos verwenden, die sind natürlich auch gern gesehene Beta-Tester, da kann man Feedback einholen. So, das ist ja auch nicht anrüchig, das ist ja, Win-Win für beide Seiten. Ne? Also,
Genau. Eine Sache, auf die ich gar nicht gekommen wäre, jetzt als, wie gesagt, nicht so ganz Nutzer und die auch in anderen Betriebssystemen es so ja nicht gibt, ist aber die Frage bei dieser ganzen Geschichte, was das mit den Derivaten, also was das für die bedeutet. Bei Linux gibt es ja nicht immer nur das eine Linux, das der eine herstellt und das ist dann, da gibt es dann Versionen LTS und nicht, sondern andere bauen ihre Derivate darauf auf, ihre Version. Also hat diese Geschichte mit dem Pro-Abo, mit den bestimmten Updates darauf Auswirkungen? Gibt es überhaupt welche, die da wichtig sind? Erzähl mir das mal, weil das, weil, genau, ich sage es, weil du hast es mir sowieso gesagt, aber es ist auch die Frage von, ich kann den Namen nur nicht vorlesen, DDOLQTC, zum Beispiel KDE Neon, das hattest du gar nicht geschrieben, also wer immer die Überblicke hat über alle Derivate, sag mal.
Okay. Also, die Sache ist, genau, das ist ja die Stärke von Open Source ist ja, dass jeder das dann nehmen kann, die Quelltexte oder von freier Software, die Quelltexte und dann verändern und anpassen und deswegen gibt es ja so Abertausende vielleicht, ne? Auf jeden Fall mehrere hundert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es mehr als 1000 Linux-Distributionen gibt. Und da muss man aber zwei Sachen unterscheiden. Also zum Beispiel, Debian ist ja eines der Ur-Linuxe, so Slackware, Debian, so Red Hat, das sind ja so die ältesten SUSE, ja. Und jetzt hat halt damals, vor fast 20 Jahren, Ubuntu die die Quellen genommen von Debian, und das machen sie, glaube ich, heute immer noch, und haben halt neue Pakete erzeugt, kompiliert und neue Debian-Pakete erzeugt, also in diesem Debian-Format, ja, und haben das halt als Ubuntu ausgeliefert von ihren eigenen Servern. Ne? So, das heißt, Ubuntu ist abgeleitet von Debian, und das sieht man dann auch, wenn man sich die Pakete anguckt, dann gerade die Universe-Pakete, dann sieht man, dass die so teilweise eins zu eins halt aus dem Debian-Fundus kommen. Ja. Und jetzt gibt es aber dann auch Distributionen wie zum Beispiel KDE Neon. Das ist eine Spezialdistribution, mit der man die neueste, die allerneueste KDE-Version, KDE Plasma Desktop Version testen kann. Also die Desktop-Oberfläche vom KDE-Projekt, die ja Plasma heißt. Und da gibt es zwei Varianten. Es gibt quasi die Stable und die wirklich so Daily oder Developer. Ne? So, das heißt, da kann ich halt mit ausprobieren. Und weil die natürlich die KDE-Plasma-Entwicklergemeinde sich um den Desktop kümmern will, ja, haben die halt einfach das Ubuntu genommen, haben das so weit angepasst, dass dann halt ja da der neueste KDE-Desktop drauf ist. So. Und das ist ja auch dann völlig legitim. Warum soll man das Rad neu erfinden, wenn es doch nur um diesen einen Zweck geht? Und dann gibt es zum Beispiel Distributionen wie Linux Mint. Das ist so aus der Zeit entstanden, als die großen Umbrüche waren, wo GNOME von GNOME 2 auf GNOME 3 gegangen ist, was Leute irgendwie nicht überzeugt hat, wo Ubuntu an Unity, der eigenen Desktop-Oberfläche, gearbeitet hat. Und dann ist halt Linux Mint entstanden und Cinnamon, was von der GNOME-Desktop-Umgebung abgeleitet ist. Und dieses Linux Mint baut halt auch auf Ubuntu auf. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Unterschied, ich habe wirklich mal nachgeguckt, ich glaube 1% der Pakete oder so kommen tatsächlich von den Linux Mint-Servern, weil der Rest kommt direkt von den Ubuntu-Servern. Also ich nehme das ISO, installiere das und mache ein Update, und der überragende Teil, also ich glaube, bei einer Installation sind es über 90%, ne, der installierten Pakete, kommt direkt von den Ubuntu-Servern. Deswegen ist es zum Beispiel schwierig, Linux Mint und Ubuntu nebeneinander zu installieren, weil der Grub jeweils der gleiche ist, der hat keine andere Kennung, während ich zum Beispiel Fedora, also der Bootmanager, während ich Fedora und Ubuntu viel einfacher nebeneinander installieren kann. Ne? Ich hatte es für diese Strecke, also für diesen Titel, den wir gemacht haben, wo wir uns ganz viele Linux-Distributionen angeguckt haben, habe ich mal auf einem Testrechner 10 Distributionen parallel installiert. Und da habe ich dann gemerkt, so, hey, diese ganzen Ubuntu-Abkömmlinge, die da überschreibt der jeweilige Bootmanager den anderen, ne? Während das halt zum Beispiel Fedora nicht macht. Außer man achtet speziell darauf, dass er das halt woanders hinschreibt und so, die Cracks wissen Bescheid, aber genau, und das ist halt der entscheidende Unterschied. Und es gibt dann auch, ich habe auch auf meinen Kommentar hin, habe ich im Forum dann auch gelesen, dass Leute gesagt haben, ja, aber Ubuntu bedient sich ja auch nur an Debian und so. Und das stimmt auch, und da kann man sicherlich auch ein paar Sachen dann kritisieren. Aber sie nehmen es, kompilieren es neu, packen die Pakete neu und packen es dann auf ihre eigenen Server, wo sie es ausliefern. Wenn heute Mark Shuttleworth beschließen würde, die Ubuntu-Server abzuschalten, dann gäbe es dann hätte halt Linux Mint erstmal Probleme, ne? Außer man bedient sich dann an irgendwelcher Spiegelserver, die dann noch die Kopien haben. Mhm. Und jetzt geht aber Linux Mint hin und sagt, das ist auch eine LTS-Variante, und da frage ich mich, und ich habe sie auch gefragt, ich habe nie eine Antwort darauf bekommen, wie wollen sie das leisten und für was leisten sie das jetzt? Nur für das die neueste Major Release, also zum Beispiel 21.2 oder auch für 21.1 und 21.0, die vorher rausgekommen sind, muss ich immer auf das Allerneueste gehen und so. Und das ist halt, und deswegen sage ich halt, man muss sich, egal ob jetzt Ubuntu, Debian, Linux Mint, bei all diesen Distributionen, die so eher so länger sind, ne, muss man sich ehrlich machen und überlegen, wer macht diese Updates? Ne? Das kostet Zeit und Energie. Wer hat da Lust darauf? Wer bezahlt das? Ja? So, wer hat die Freizeit dafür, wenn es nicht bezahlt wird? Und wie schwierig ist das? Also wenn halt jetzt in einem Debian Old Stable halt eine uralte Version von Thunderbird drin ist, ja, wer kümmert sich denn darum, dass die Sicherheitslücke in diese alte Version zurückportiert wird? Gleiches halt bei Ubuntu. Ne? Und bei Linux Mint, das ist eine Handvoll Leute. Ich habe einen totalen Respekt davor, was für eine Arbeit dieses kleine Team leistet. So, und die sind ja an manchen Punkten auch innovativ, wie zum Beispiel mit diesem Datenübertragungstool Wapinator, und Cinnamon hat ja auch so ein paar Ideen. Aber wie soll dieses kleine Team diese Sicherheitsupdates über 5 Jahre leisten für x Versionen? Und das muss man sich halt fragen. Elementary macht das zum Beispiel genauso. Die schreiben aber zumindest auf ihre Seite, dass sich dieses LTS bezieht sich auf das darunterliegende Ubuntu-System. So. Und bei Elementary zum Beispiel, das ist ja so auf Schickimicki gemacht, ja, das ist jetzt auch nicht abfällig gemeint. Wenn ich nur Clickibunti unterwegs bin, installiere ich die Software nur über den App Store von Elementary. Das heißt, das kommt dann nicht aus den Ubuntu Universe Quellen oder sowas. Dazu muss ich extra auf die Kommandozeile gehen und das machen. Das wird ja auch dann kritisiert, ne, so, aber die sagen dann halt, okay, da gibt es halt immer die aktuellste Software, darüber haben wir mehr oder weniger ein bisschen die Kontrolle. Während halt bei Linux Mint kann ich ja aus Universe installieren und da gibt es nicht diese Warnung, hey, da gibt es vielleicht passiert da nichts, ne? So nachdem, drei Tage nachdem das Ubuntu 22.04 rausgekommen ist, ne?
Ja. Okay, also das heißt, da wird das auch teilweise noch abzuwarten sein, wie damit umgegangen wird. Eigentlich ist das ja total rundes Thema schon und natürlich, wie das immer so bei Linux ist, oder nicht nur bei Linux, in der Heise Show öfter, dass wir schon fast durch sind, aber wir haben zumindest eine Sache noch reingeschrieben, auch in die Sendung, wir sollten das erwähnen, die eigentlich nichts damit zu tun hat, aber weil es ja so ein bisschen...
Doch, dann sagt das damit zu tun.
Umso besser, dann mach du die Überleitung.
Ja, also warum ist das, also ja klar, das andere Thema, darfst es auch gerne nennen, ich will dir nicht...
Flatpak, ich sag nur Flatpak, mach mal, mehr weiß ich auch nicht, sag mal.
Flatpak, ne, genau. Und Flatpak ist halt ein alternatives Paketformat, ja, und auch eine alternative Art, wie Software auf meinen Rechner kommen kann. So. Und Ubuntu hat da sein eigenes Ding, das nennt sich Snap. Und es gibt auch noch etwas davon unabhängig, das heißt AppImage. Weil das Problem ist ja, wir haben diese abertausenden Distributionen oder aberhunderten und jetzt gibt es halt, wenn ich jetzt ein Softwareentwickler bin, ne, so, der sich vielleicht auch gar nicht so groß für Linux interessiert, ne, wie kriege ich denn dann bei Windows gehe ich hin und mache, keine Ahnung, kompatibel ab Windows 10 aufwärts. Bei macOS gehe ich hin, pack's da in den Store, ne? So. Android, so und so. Aber bei Linux dann mache ich es jetzt als RPM-Paket für Red Hat Fedora oder als RPM-Paket für OpenSUSE oder geht das mit beiden oder als Debian-Paket für Debian oder für Debian und Ubuntu oder nur Ubuntu oder Linux Mint und so weiter und so fort. Ne? So, und dann gibt es noch Arch Linux und so weiter und so fort. Krass. Ja. Und da ist dann halt diese Idee, ich habe halt so ein Paketformat, der AppImage war, glaube ich, als erstes da und so, und dann kam Snap und Flatpak. Ich habe halt ein Paketformat, das distributionsübergreifend ist. Ja, so, und das heißt, so, ich habe zum Beispiel auf meinem Linux-Rechner, euch kann ich ja verraten, Microsoft Teams installiert. Ja, so. Und es gibt witzigerweise, gibt es von, das hätte ich auch noch nie gedacht, von Microsoft sogar ein Debian-Paket und eine Paketquelle für Debian und Ubuntu oder ich weiß nicht, ob die offiziell nur für Ubuntu ist. Also man kann per apt tatsächlich von einem Microsoft-Server Pakete holen und installieren. Hätte ich mir vor 15 Jahren auch nicht träumen lassen. Aber ich habe es halt nicht, weil ich will jetzt auch nicht, dass irgendwelche Software von einem Microsoft-Server auf meinem Linux-Rechner kommt. Ich habe das dann halt als Flatpak installiert, ja, beziehungsweise als Snap, ne? Habe ich beides ausprobiert oder Signal und all diese Tools, ne, so. Und das ist dann, da habe ich, das ist dann halt wie man das so von Android kennt oder iOS oder so. Ich habe einen App Store und ziehe mir das da runter. Und jetzt hat, aber Canonical versucht ja immer so ein bisschen so den, wir nennen das die BWLer, Unique Selling Point zu finden oder irgendwie da so an Bedeutung, Relevanz zu gewinnen, ja, und die haben, also das ist jetzt meine Interpretation, ne, und die haben halt bei Snap, da gibt's halt den Snapcraft Snap Store, ja, so Snapcraft.io heißt die Webseite, kann man auch gucken, da kann man sehen, welche Pakete es gibt, so, und das ist, das wollen die natürlich so als zentrales Paketformat irgendwie pushen, so, und alle anderen, ja, und haupttreibende Kraft am Anfang war auch, glaube ich, Red Hat, ist halt Flatpak. Ja? Mhm. Und Flatpak ist halt etwas offener. Da kann jeder ein, so wie bei den Paketquellen, in den Repositories, kann halt jeder so einen Flatpak-Server sozusagen aufsetzen. Und da gibt es halt, das bekannteste ist flathub.org. Da sind ganz viele so Programme da, die teilweise Freiwillige, teilweise die Firmen selber da reinpushen oder die Entwickler. Und es gibt zum Beispiel Fedora selber hat einen eigenen Flatpak-Store oder eine Quelle. Und Elementary ist zum Beispiel, hat dann auch ihren App-Store umgebaut, dass der jetzt mit Flatpak arbeitet, weil es halt für die auch einfacher ist. Und was hat das Ganze jetzt mit diesen Updates zu tun? Viele Entwickler, gerade von Desktop-Software, für End-User, die sagen, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf diese LTS-Distribution. Ich habe überhaupt keinen Bock für eine uralt Version irgendwelche Updates reinzufrickeln und so. Und die Leute, die End-User, wir brauchen, die Distribution soll nur das Basissystem machen und die Software, die soll direkt von Upstream kommen. Also das heißt, wenn ein wenn, keine Ahnung, das neue GIMP oder das neue Thunderbird oder was weiß ich rauskommt, kommt es direkt ohne den Umweg über Distribution und so direkt bei den Leuten an. Und es gab ja auch zum Beispiel bei zwischen Mozilla und Debian mal den Streit, weil die halt Firefox soweit angepasst haben und dann hat halt Firefox gesagt, ja, denn ihr habt das angepasst und die Leute kommen mit ihren Bugs und Beschwerden zu uns und finden halt Firefox doof. Mhm. Aber dabei sind wir ja gar nicht schuld, weil ihr habt das ja angepasst. Ne? Mhm. Deswegen hieß auch eine Zeit lang mal Firefox Iceweasel bei Debian. Ne? Und also ich habe halt zum Beispiel auf dem Linux App Summit mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, wir wollen, also da saßen Leute von Distributionen, die haben gesagt, wir müssen die Distributionen quasi aus der Rechnung rausnehmen. Ne? So am besten sogar GNOME und so alles direkt raus. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, finde ich, ein gute Lösung. Also ich habe ein stabiles Basissystem, was sich um Kernel und Pipapo kümmert. Ja, und alle Endanwender-Software, die kommt tatsächlich über so ein modernes App-Format. Ich persönlich finde Flatpak tatsächlich da sehr überzeugend, weil es halt eben offen ist und man auch verschiedene Server aufsetzen kann. Snap hat da nicht so diesen Desktop-Fokus wie Flatpak, sondern die machen auch viel so IoT-Sachen. Und das ist nochmal ein bisschen anders. Also dieses Draufhauen auf Snap finde ich auch nicht gerechtfertigt. Und dann sieht man halt, dass zum Beispiel Mozilla mit Canonical zusammen dann gesagt hat, ja, wir wollen Firefox über Snap ausliefern. Das haben die ja bei der letzten LTS-Version dann gemacht, weil wir dann immer die aktuellste Version direkt den Leuten liefern können und wir uns dann weniger diese Probleme mit Sicherheitsupdates haben. Gerade bei sowas wie einem Browser, ne? Ist das ja eigentlich sinnvoll, ne? Und deswegen finde ich das eigentlich den richtigen Weg, ja.
Genau, aber die Idee, dass man also quasi das unabhängig macht und dann ein Format macht, klingt natürlich gut, aber wenn sich dann die Leute nicht auf ein Format einigen können, ist natürlich die Grundlinie, auch wenn wir jetzt erstmal bei zwei oder du hast drei aufgezählt, ne? Du hast App Image noch gesagt, gibt irgendwie drei, das ist natürlich immer noch deutlich weniger als Distribution. Wobei es ja nicht so viele Versionen wie Distributionen
gibt. Also App-Image ist so ein bisschen wie diese Portable-Apps unter Windows. Ne? Du hast halt eine Datei, da kannst du doppelt draufklicken. Also ich teste so zum Beispiel manchmal die Beta oder neueste Version von LibreOffice, dann brauche ich das nicht installieren, sondern kann halt gucken, kann Screenshots machen für einen Artikel und so. Ne? Genau, aber ja, und da ist halt die Sache, naja, und da sagen halt viele so, ey, wir haben doch mit Flatpak dieses übergreifende Format und da machen doch alle mit, ne? Und Ubuntu hat natürlich da eigenes Baby, da sagte mir auch der damalige Projektmanager auch mal zu mir so, hey, Snap war sogar vor Flatpak da und genau, und was halt ein bisschen, ja, unschön ist, ja, und ist halt, dass halt Ubuntu dann irgendwann hingegangen ist und halt Flatpak aus GNOME Software rausgenommen hat. Also die haben halt GNOME Software genommen, so weit modifiziert, dass der kein Flatpak mehr kann, sondern nur Snap und Debian macht und haben das dann Snap Store genannt und das selber dann als Snap-Paket ausgeliefert. Ja, und wenn ich, also ich hatte, also wenn man dann halt Ubuntu Software, also sie haben es nicht mal so ordentlich getrennt und ordentlich neu gemacht oder so weit angepasst. Das heißt, die kamen sich dann auch ins Gehege, GNOME Software und Snap Store, wenn man die beide parallel installiert hatte. Und das hat schon zur Frustration gesorgt, dass dann jemand von Red Hat dann sagte, ja, dann streichen wir auch das Snap-Plugin aus GNOME-Software. Ne? Da wurde dann wieder zurückgerudert, ne? Aber da sieht man dann auch da die Animositäten. Und jetzt gibt es halt neben Ubuntu Desktop und Ubuntu Server und die anderen so offiziellen Versionen von Ubuntu, gibt es ja auch diese Flavors, die Geschmacksrichtungen wie Kubuntu, Lubuntu, Subuntu, blablabla bla bla Ubuntu, ja, die halt dann mit KDE Plasma oder LXQT oder XFCE oder anderen Desktop-Umgebungen kommen. Und jetzt hat sich die Community geeinigt, sagt Canonical, dass man halt Flatpak auch bei diesen Flavors nicht vorinstalliert. Ja, also man kann es in einem Standard Ubuntu und jedem und zukünftig auch bei jedem Flavor weiterhin mit einem Kommandozeilenbefehl nachinstallieren. Aber es soll nicht mehr vorinstalliert sein. Das heißt, wenn ich dann halt ein Kubuntu habe, ich weiß nicht, ob das da vorinstalliert war, aber und dann halt da den Software-Manager da aufgemacht habe, dann soll der nicht automatisch mehr Flatpaks finden, sondern ich muss halt ein bisschen was noch machen, bevor ich dann wieder an die Flatpaks rankomme. Und das hat halt natürlich auch so, hallo, schreibt jetzt Canonical, der Community vor, was sie machen sollen, nicht. Und das stellt halt auch wieder die Frage, was ist eigentlich die Ubuntu-Community? Wie frei ist die da? Und wie viel von den Leuten, die vielleicht in ihrer Freizeit oder in Zeit, die sie dafür haben, sich als Community engagieren, sind vielleicht auch tatsächlich, wie ist da die Schnittmenge mit den bezahlten Ubuntu-Mitarbeitern? Ne? So, also das, die Frage muss man sich auch stellen. Bin da jetzt dem nicht so akribisch nachgegangen, aber ja, also da sind viele Sachen, die zum Beispiel bei Universe.com kommen, halt von Ubuntu und Canonical-E-Mail-Adressen. Also das sind dann halt wahrscheinlich auch Canonical-Mitarbeiter.
Also ich finde auf jeden Fall eine Sache, die ich jetzt mitbekommen habe, ist, als Außenstehender hat man ja oft das Gefühl, dass trotz dieser Vielfalt alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist es ja offensichtlich nicht. Das ist ja irgendwie ein bisschen beruhigend. Irgendwie, aber wahrscheinlich auch ganz normal. Und ja, sag, weil ich wollte nur kurz zusammenfassen, also es gibt auf jeden Fall diesen Zusammenhang auch, den hast du da gerade nochmal deutlich gemacht. Also Updates, 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 das ist das große Thema. Genau.
Sag mal. Ich würde halt sozusagen einen positiven Abschluss zu finden, also man muss sich gar nicht so sehr darum kümmern, ne, so, sondern einfach sich die Frage einfach stellen, wo kriege ich halt sozusagen die Updates her? Das muss man sich auch nicht so aktiv stellen. Ne? Also welches Linux gefällt mir eigentlich? Man kann ja diese ganzen Live-Versionen testen. Ne? Es soll jetzt hier nicht wieder so klingen wie Linux-Probleme, Probleme Linux, ne? Sondern das ist jetzt so eher so ein bisschen so interner oder Backstage-Information. Ne? So, also ob man jetzt ein Ubuntu nimmt oder ein Debian oder ein Fedora oder ein Arch Linux, ja, man kann die alle relativ einfach installieren. Das haben wir ja auch bei diesem Titel, den wir vor einem Jahr gemacht haben, wo auch dieser Linux-Nestplan entstanden ist, festgestellt. In der Regel kann man es relativ gut installieren. Die Desktops laufen auch eigentlich ganz gut. Und ja, klar, manche Sachen funktionieren nicht. Oder bei der Hardware muss man beim Kauf halt aufpassen, dass sie kompatibel ist. Aber viele Sachen sind auch kompatibel. Da sind auch gar nicht mehr so die großen Schwierigkeiten. Und ich würde halt an die Traditionalisten, ja, würde ich appellieren, überlegt euch nochmal, lasst euch auf sowas wie Flatpak ein und guckt auch, was der Benefit ist, weil das kann halt auch dazu führen, dass halt Linux einfacher zu benutzen ist. Wer natürlich seinen Kram machen will und Crack ist, kann ja das ja immer noch machen, ne? Aber ich persönlich finde es zum Beispiel total toll, dass ich die allerneueste Version von Inkscape, LibreOffice, was auch immer für eine Software verwenden kann, egal ob ich jetzt ein Fedora, ein Arch Linux habe oder halt ein altes Debian oder ein altes Ubuntu. Ne? Genau, also es ist schon, es ist gut benutzbar.
Ja, genau. Und du hast ja, also ich meine, das haben wir trotzdem am Anfang ja deutlich gemacht, dass diese Sachen, also bei der Ubuntu LTS, dass das Sachen betrifft, die der Heimanwender gar nicht so direkt benutzt, weil er nicht also die meisten jetzt nicht wie du so Angst haben, dass sie unbedingt ein 5 Jahre altes Linux benutzen wollen oder 7 Jahre altes.
Ängstliche CT-Linux-Redakteur.
Genau, naja, auf dem einen von deinen, was weiß ich, wie vielen Linux-Rechnern. Ich kann auf jeden Fall, hier kommt natürlich der Kommentar jetzt, da lobe ich mir mein Windows. Auf Windows gibt es andere Probleme.
Genau, dem Hans Luftikus würde ich da auch gerne da antworten. Und zwar, Linux bleibt deshalb ein Nerd-Projekt, ja, weil wenn ich halt in den Elektronikmarkt gehe und mir einen Laptop kaufe, da halt einfach Windows vorinstalliert ist. Ja. Und das Windows, was da vorinstalliert ist, da ist ja auch Liebe reingesteckt worden. Egal, ob das ein Billighersteller ist oder ein Premium-Hersteller ist, da ist Qualitätssicherung drin, weil die natürlich auch nicht irgendwie sich um Kundenbeschwerden kümmern wollen. Ne? So. Und deswegen darf man ein, ich habe es mir selber installiert, Linux-Erfahrung nicht vergleichen mit einer, ich kaufe mir irgendwo einen vorinstallierten Windows-Laptop. Ich habe letztens mal versucht, Windows 11 auf einem Laptop, den ich aus Versehen ohne Windows bestellt habe, für eine Bekannte zu installieren. Ich bin daran gescheitert und habe hinter Windows 10 installiert, weil der Windows-Installer die Treiber nicht gefunden hat. Und ich habe zum Beispiel mit vorinstallierten Linux-Rechnern, also Laptops, wo Linux vorinstalliert war oder wo es ein vorinstalliertes Linux dafür gibt, ja, ich habe es dann trotzdem selber installiert, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Das darf man nicht verwechseln, aber Linux bleibt ein Nischenprojekt auf dem Desktop, weil es halt einfach für die Hersteller von vorinstallierten Rechnern, nicht den Anreiz gibt, das zu verwenden. Ja.
Ich würde auch sagen, die Sendung ist dieses Jahr das Jahr von Linux auf dem Desktop, machen wir extra, die müssen wir ja alljährlich machen, oder beziehungsweise jetzt haut in die Kommentare rein, das ist ja ein ewig wiederkehrendes Ding. Ich kann sagen, dass ich habe mir letztes Jahr meinen optimalen PC hier zusammengebaut und habe jetzt vor, ich glaube, letzte Woche war es Linux parallel installiert. Ich habe mich für Manjaro entschieden, aber noch kann ich nicht allzu viel berichten. Aber wenn wir dann die Sendung über, ist dieses Jahr das Jahr, in dem Linux auf dem Desktop den Durchbruch macht, wenn wir die machen, kann ich da erzählen. Genau. Aber wir haben jetzt den Blick hinter die Kulissen von Ubuntu gemacht. Ich habe gerade nachgeguckt, das letzte Mal haben wir das vor 6 Jahren gemacht. Also man kann das hin und wieder machen. Wir können uns nicht allen Linux-Distributionen widmen, aber wir machen das immer mal wieder. Vielen Dank, Kevan. Da ist ja auf jeden Fall was passiert. Du hast den Kommentar dazu geschrieben. Ich gucke nochmal, ob der in der Meldung verlinkt ist, sonst packe ich ihn noch rein zu dieser zu der ganzen Angelegenheit hast du deinen Kommentar schon geschrieben, aber heute konntest du es ein bisschen ausführlicher noch erzählen. Vielen Dank dir, vielen Dank ans Publikum für die vielen Fragen und Hinweise und wie gesagt, jetzt haut rein und diskutiert darüber, warum und warum nicht Linux so ist, wie es ist. Und damit endet die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Sendung. Danke, Kevan. Schönen Donnerstag allen noch. Genau, danke dir. Tschüss. Ciao.